RND vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung der Veranstaltung vom 11. Mai aus Potsdam mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, sowie Henry Lohmer, Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung.
Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler.
Guten Tag.
Ich begrüße auch meinen Kollegen Henry Lohmer, Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung.
Tag, Herr Bundeskanzler, und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser der Märkischen Allgemeine. Schön, dass Sie heute hier sind in der Biosphäre Potsdam. Herr Bundeskanzler, wir sind in Potsdam. Potsdam ist eine der teuersten Städte Deutschlands, wenn man den Wohnungsmarkt betrachtet. Neuvermietungen von 20 Euro je Quadratmeter sind hier keine Seltenheit. Es gibt einfach keine Wohnungen. Potsdam ist kein Einzelfall. Sie haben im Bundestagswahlkampf 2021 versprochen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr würden gebaut werden in Deutschland. Das haben Sie nicht annähernd geschafft. War das zu blauäugig, dieses Versprechen?
Nein, das war notwendig, denn es fehlt ja, wie Sie selber beschrieben hat, an Wohnraum in Deutschland. Und das wird auch noch zunehmen, weil der Bedarf groß ist an den Orten, die attraktiv sind, wo viele Arbeitsplätze sind, wo gern studiert wird, wo viele gerne leben. Und deshalb werden wir nicht drum herum kommen, eine große Mobilisierung zustande zu kriegen. Wir müssen mehr Wohnungen in Deutschland bauen und vor allem auch viel mehr bezahlbare. Das ist, glaube ich, die große Voraussetzung. Das ist jetzt sehr schwer geworden durch viele Dinge, die dazwischen gekommen sind. Das muss man ganz klar sagen. Noch aus der Corona-Krise und dann den Folgen des russischen Krieges haben wir dramatische Preissteigerungen in der gesamten Lieferkette für Baumaterial gesehen. Wir haben steigende Zinsen, die auch ganz plötzlich gekommen sind. Zwar ist der Zinssatz so über die Jahrzehnte hinweg jetzt nicht besonders hoch, aber wenn es auf einmal so hoch geht, dann hat das unmittelbar Folgen, sodass auch viele Projekte nicht realisiert werden, die lange geplant worden sind. Und deshalb muss man jetzt alles dafür tun, dass wir trotzdem dahin kommen und das schaffen mit vielen Maßnahmen, die wir auch auf den Weg gebracht haben. Eine davon ist zum Beispiel die Mittel für den geförderten Wohnungsbau auf 18 Milliarden Euro vom Bund aus aufzustocken.
Dennoch ist es so, dass mehr als ein Drittel der Deutschen über 30% des Haushaltsnettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Wie lange wird es denn dauern, bis sich das mal entspannt, die Lage auf dem Wohnungsmarkt?
Gott sei Dank haben wir ein sehr starkes Mietrecht. Das muss man dazu sagen. Deutschland ist ja ein Land, in dem es viele gibt, die mieten. Gerade in den Städten ist das so. Auch hier in Potsdam ist die Zahl derjenigen, die zur Miete wohnen, viel größer als diejenigen, die eine Eigentumswohnung haben oder ein eigenes Haus. Beides ist gut für unser Land, aber wir brauchen eben deshalb auch Schutz vor allzu starken Steigerungen. Es hilft, wenn, wie zum Beispiel hier, es eine starke kommunale Wohnungsgesellschaft gibt und genossenschaftlichen Wohnungsbau, aber das reicht nicht. Und deshalb also nochmal, die Förderung ist wichtig, auch für ein Familienhaus, für Neubauten, was wir gemacht haben. Und wir müssen Bauvorschriften massiv erleichtern. Wir brauchen aber auch viel mehr Wohnraum. Das heißt, wenn nicht neue Baugebiete ausgewiesen werden, wird das nicht klappen mit den genügenden Wohnungen. Ich kenne zwar einige, die haben eine ganz tolle Mathematik und herausgefunden, dass man keine zusätzlichen Wohnungen bauen muss, trotz steigender Nachfrage, und das mit den Mieten billig bleibt. Das klappt nicht. Wir müssen mehr Bauland ausweisen, überall und in einigen Orten unseres Landes auch neue Stadtteile.
Wann wird Deutschland denn in die notwendige Dynamik kommen, die wir brauchen beim Wohnungsbau, damit sich die Lage entspannt, vor allen Dingen für die Mieterinnen und Mieter?
Eins sehen wir jetzt durch die massive Ausweitung zum Beispiel der Förderung für sozialen Wohnungsbau, geförderten Wohnungsbau, ist es so, dass viele Projekte umgeändert werden. Denn das muss man ja auch sagen, wegen der hohen Grundstückspreise haben viele Projektentwickler teure Wohnungen geplant. So viel Nachfrage nach den teuren Wohnungen hat es wahrscheinlich nie gegeben. Aber als jetzt alles noch dazu kam mit den steigenden Zinsen, werden jetzt diese Projekte nicht realisiert. Und das Angebot, das wir als Bund machen, das ich aber auch überall in Deutschland sehe, von vielen Städten und Landesregierungen auch, ist, dass sie sagen, guckt mal, ob ihr nicht einen anderen Mix beim Wohnungsbau hinkriegt und diese Projekte realisiert, aber mit mehr bezahlbaren Wohnungen. Ich habe mal eine Sache vorgerechnet. Die Durchschnittsmiete in Deutschland in den Bestandswohnungen, muss man dazu sagen, nicht bei Neuvermietung, da ist das furchtbar anders, ist immer noch 7-8 Euro netto kalt.
Das nützt jetzt aber niemanden nicht, der nach Potsdam zieht und eine Wohnung sucht.
Wer eine neue sucht, muss man das nicht sagen. Aber es gibt hier natürlich viele Wohnungen von der kommunalen Wohnungsgesellschaft, von den Genossenschaften, die auch unverändert preiswert sind, wie überall in Deutschland das existiert. Aber wenn man jetzt auf die waghalsige Idee käme, jeder müsste in der Lage sein, eine Mietwohnung zu mieten für 20 Euro netto kalt. Oder etwas drüber sogar, was einige als die notwendigen Baukosten beschreiben. Dann ist klar, dass das für viele nicht darstellbar ist. Dann müsste so eine Familie, die in einer 80 Quadratmeter Wohnung wohnt, 1000 Euro netto mehr verdienen, damit sie das selber zahlen kann. Und das kann man mit besserem Wohngeld unterstützen, haben wir gemacht. Aber das kann man vor allem unterstützen, indem Neuwohnungen gebaut werden, die von vornherein billiger kalkuliert sind, auch durch die öffentliche Förderung.
Gut, wann die Dynamik kommt, hatten Sie jetzt noch nicht beantwortet.
Ja, es fängt jetzt ein bisschen an. Ich glaube, dass die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank da eine Rolle spielen. Und weil die Preise für Baumaterial wieder runtergegangen sind. Und natürlich hoffen wir auch, dass die mit der Bauwirtschaft verabredeten hunderte Maßnahmen, die wir ergreifen, um das billiger zu machen, zu bauen, dann auch greifen. Da gibt es serielles Bauen, was wir gut finden. Dazu zählt zum Beispiel, dass wir alle ermuntern, bei Aufstockung von Wohngebäuden zum Beispiel auf Stellplatzpflichten zu verzichten. Ich glaube, an einigen Stellen könnte man generell davon darauf verzichten. Das würde das Wohnen erheblich billiger machen.
Kommen wir von Potsdam, wenden wir den Blick in den Rest der Republik. In den aktuellen Wahlkämpfen sind die, insbesondere die Kommunalpolitiker, schwer unter Druck. Es gibt, wir müssen fast wöchentlich Angriffe auf Politiker melden. Insbesondere hat es Matthias Ecke, SPD-Politiker für das Europaparlament, Kandidat für das Europaparlament getroffen. Was kann denn aus Ihrer Sicht getan werden, damit einfache Abgeordnete und insbesondere Kommunalpolitiker besser geschützt werden?
Das ist ja furchtbar, was wir jetzt neu hören. Und es ist auch furchtbar, wenn man bedenkt, dass es ja doch schon eine ganze lange Liste gibt. Es hat auch einen Anschlag auf einen Landrat in Deutschland gegeben, der getötet worden ist. Auch das sollten wir nicht vergessen.
Walter Lübcke vor gut 10 Jahren.
Ja. Und insofern müssen wir da alle sehr wachsam sein. Das betrifft die Gewalt, die wir sehen gegen Sicherheitskräfte, gegen Krankenpfleger, diejenigen, die Rettung machen. Das betrifft aber auch die Gewalt gegen ehrenamtliche, hauptamtliche Kommunalpolitiker, gegen diejenigen, die für Parlamente kandidieren. Und das ist alles nicht hinnehmbar. Und zwar in keinem Fall, egal gegen welche Partei sich das richtet, das will ich ausdrücklich dazu sagen.
Aber was
Gewalt
tun?
Bedroht die Demokratie. Mhm. Und deshalb müssen wir dagegen zusammenstehen als Bürgerinnen und Bürger und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Und natürlich müssen die Sicherheitsorgane auch etwas tun. Die Bundesministerin hat mit den Innenministerinnen verabredet, dass jetzt zum Beispiel geguckt wird, ob man bei bestimmten Infoständen oder so etwas besser hinschaut, mithilfe der Möglichkeiten der Polizei. Da werden jetzt auch Konzepte ausgetauscht. Aber es ist schon so, dass wir alle das zusammen machen müssen, als Bürgerinnen und Bürger und als diejenigen, die für Sicherheit Verantwortung haben.
Also Sie fordern auch Zivilcourage ein?
Immer die Mischung aus beiden. Es geht nicht ohne Polizei und auch nicht ohne Nachrichtendienste, das will ich dazu sagen. Aber es geht eben ausdrücklich auch nicht ohne uns.
Machen Sie sich Sorgen, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich für Ehrenämter oder für die Kommunalpolitik beispielsweise zu engagieren, sinken könnte, wenn die Nachricht von solchen Attacken die Runde macht?
Ich mache mir auch darüber Sorgen, aber die größte Sorge ist ehrlicherweise, dass die Demokratie die schützen muss, die sich für sie einsetzen. Und dass es da kein Vertun geben darf und keine Ausnahme und kein Verständnis für die Täter.
Solche Attacken zielen ja wirklich auf den Kern der Demokratie. Manch einer vergleicht das, was wir im Moment erleben, mit den Verhältnissen der Weimarer Republik in den 20er und 30er Jahren. Finden Sie diesen Vergleich angemessen?
Angesichts der umfassenden Gewalt, auch schon während der Weimarer Republik und dann natürlich der brutalen Gewalt der Nazis in der faschistischen Diktatur, finde ich, muss man sehr vorsichtig sein mit den Vergleichen. Ich finde, während den Anfängen ist hier die richtige Bemerkung. Und wir dürfen nicht achselzuckend denken, naja, es wird schon nicht so schlimm sein. Es ist immer schlimm.
Mhm. Können Sie sagen, was aus Ihrer Sicht dazu geführt hat, dass die Stimmung in Deutschland so aufgeladen ist? Viele meinen, es hat auch damit zu tun, dass wir die irreguläre Migration, dass sie immer noch ein großes Problem ist, in dem Sinne, dass sie eben nicht hinreichend reduziert werden kann und auch ja, die Leute, die eigentlich kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben, hier teilweise auch Kriminalität begehen, nicht in ausreichendem Maß abgeschoben werden sollen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Grund, warum die Stimmung so aufgeladen ist?
Nein. Und ich warne auch davor, irgendwie anzufangen, nach Gründen zu suchen, die das irgendwie verstehbar machen, warum jemand Gewalt anwendet. Und damit wir uns auch nicht nur in Nabelschau ergehen, mir sind noch die Bilder im Kopf nach der letzten amerikanischen Präsidentschaftswahl, wo ein Mob mit Gewalt versucht hat, die Amtsübernahme durch Präsident Biden zu verhindern. Das war bedrohlich für die amerikanische Demokratie. Und deshalb dürfen wir gar nicht so tun, als ob das etwas sei, was man auf die leichte Schulter nehmen kann, wie ich gesagt habe. Wir müssen immer darüber diskutieren, warum in unseren Gesellschaften, und das gilt ja nicht nur für Deutschland, es nervöser wird. Das hat was mit unglaublichen Umbruchprozessen, mit Unsicherheiten über die Zukunft zu tun. Aber es auf einzelne Punkte zurückzuführen, das ist falsch, vor allem, weil es rechtfertigend wirkt. Ich darf das mal als Sozialdemokrat sagen. Meine Partei wurde im 19. Jahrhundert gegründet von sehr armen Leuten, die ein sehr schlechtes Schicksal hatten. Und die haben nicht ihre Nachbarn gequält und andere Leute überfallen, sondern die Demokratie und den Rechtsstaat und den Sozialstaat erkämpft. Und deshalb kann man auch niemanden es durchgehen lassen, dass er irgendwas anführt für solche Taten. In der Sache können wir uns gern unterhalten. Ich glaube, man muss immer was tun, wenn es um irreguläre Migration geht. Und deshalb habe ich bewusst einen fast ein Jahre andauernden Konflikt gewagt, beginnend mit dem Januar des letzten Jahres, im engsten Gespräch mit den Länderregierungschefs, 3 Ministerpräsidentenkonferenzen, in engsten Gesprächen mit der Regierungsmehrheit im Deutschen Bundestag und habe die weitreichendsten Änderungen der Migrationsgesetzgebung in Deutschland seit 30 Jahren durchgesetzt. Da sind viele Dinge bei, die hätten sich andere nicht träumen lassen. Und dass wir 2 weitere sichere Herkunftsländer ausgewiesen haben, mehr Grenzkontrollen durchführen, dass wir die Tätigkeiten der Ausländerbehörden erleichtert haben mit vielen gesetzlichen Vorschriften. Das ist ja nur ein Teil davon, das ließe sich sehr umfassend verlängern. Ich hatte mir geschworen, man muss wegkommen von den Sprücheklopfern, die immer mal ein Bild am Sonntagsinterview geben oder auch bei Ihnen ein Interview geben und irgendwas Wildes raushauen, um das Sie sich am nächsten Tag nicht mehr kümmern, sondern muss einfach gucken, wo sind die realen Probleme, die man lösen kann, um eine bessere Handhabung hinzukriegen. Und das haben wir alles gemacht, gekrönt ehrlicherweise davon, dass jetzt wir es sogar geschafft haben, die seit fast 10 Jahren nicht gelungene europäische Verständigung über mehr Solidarität im Umgang mit irregulärer Migration unter den europäischen Staaten hinzukriegen.
Die Gesetzesänderungen sehen wir. Gleichwohl sind die Zahlen bisher, haben sich nur sehr moderat verändert. Sowohl was das Thema der ausreisepflichtigen Menschen, die hier leben, angeht, wie auch was die irreguläre Zuwanderung angeht an Zahlen, was eben dann täglich beim Bundesamt für Migration ankommt und wer alles Asylanträge stellt. Das heißt, die Maßnahmen waren bisher bedingt erfolgreich.
Sie waren schon erfolgreich, obwohl einige erst seit wenigen Wochen und Monaten gelten. Also deshalb muss man das auch richtig einordnen. Und natürlich muss das jetzt auch alles umgesetzt werden. Also zum Beispiel habe ich mit den Ländern vereinbart, die Ausländerbehörden sollen jetzt endlich digitalisiert werden. Wir haben vereinbart, das geschieht in 3 Jahren. Schneller geht es nicht. Muss ich akzeptieren, aber immerhin, wir haben jetzt enge Zusammenarbeit über diese Frage. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist jetzt ausgestattet und hat auch die Technik und das Angebot, dass das Ausländerzentralregister die Daten besser verfügbar macht, einheitlich in ganz Deutschland. Das kann auch ausgetauscht und abgeglichen werden. Da hat mittlerweile sogar eine Mehrheit der Ausländerbehörden den Abgleich gemacht. Noch nicht alle, die sind dabei. Wir haben verabredet, dass wir versuchen, schon in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Anhörung und Antragstellung durchführen zu lassen. Da wird noch wacker dran gearbeitet, überall, wo die Verantwortung herrscht. Und wir haben vereinbart, dass die erstinstanzlichen Asylverfahren kürzer werden. Top-Runner in dieser Frage ist Rheinland-Pfalz mit knapp 4 Monaten. Es gibt auch Bundesländer, da dauert das 20 und einige, da dauert es fast 40 Monate. Für immer das gleiche Recht. Und wenn wir das alles unter 6 Monate kriegen, hätten wir schon eine veränderte Lage. Aber alle sind jetzt dran.
Herr Bundeskanzler, vor uns liegen wichtige Wahlen. Die Europawahl im Juni und im Herbst Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Was glauben Sie, in welchem Ausmaß werden antidemokratische Kräfte und auch Kräfte von außen, zum Beispiel russische Hacker, diese Wahlen beeinflussen?
Wir sehen es ja, es gibt den Versuch von außen, das zu beeinflussen. Und wir haben jetzt ja doch sehr verstörende Berichte gelesen über Geldzahlung. Das muss natürlich jetzt von den zuständigen Behörden ermittelt und auch nachgewiesen werden. Das können wir nicht einfach als Info stehen lassen. Sowas muss ja rausgekriegt werden. Und da sind auch die Behörden dran, wenn ich das richtig sehe, und arbeiten, das aufzuklären. Wir müssen mit unseren Sicherheitsorganen etwas dagegen tun, dass versucht wird, über das Netz Desinformation zu machen. Und es sind in der Tat unglaublich viele russische Desinformationen auch in Wahlkämpfen unterwegs. Und manche nutzen ja auch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die uns neben den Zeitungen und dem Fernsehen und Radio entstanden sind, um, naja, nicht Zusammenhalt, sondern Spaltung in der Gesellschaft populär zu machen. Und die da laut schreien, haben natürlich immer besonders viel Aufmerksamkeit. Was wir brauchen, ist also, dass wir gegenhalten. Übrigens einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, als Kanzler in jedem dieser sozialen Medienformate auch präsent zu sein. Zuletzt bin ich jetzt auch auf TikTok.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Braucht es denn, kleiner Werbeblock des Kanzlers, braucht es denn aus Ihrer Sicht in den sozialen Medien möglicherweise auch sowas wie eine Medienregulation? Also für die Presse, für das öffentliche Fernsehen gelten ja sehr strenge Regeln, was wir verbreiten dürfen und was nicht. Und jemand, der eine sechsstellige Followerzahl hat oder auch eine Millionen-Followerzahl hat, kann nach wie vor tun und lassen, was er möchte. Müsste da auch zum Schutz der Demokratie klarer reguliert werden?
Wir müssen sehr genau nachschauen, was geht. Das ist ja bisher letztendlich das Verständnis, nicht ganz. Also ich mache das jetzt bewusst ein bisschen vereinfacht und alle Juristen mögen mir das nachsehen, dass eine unmittelbare Verantwortung für alles, was in den sozialen Netzwerken von anderen verbreitet wird durch die Betreiber der Netzwerke, nicht gleich existiert. Trotzdem kann ja, genauso wie auf jedem öffentlichen Raum, nicht jeder Straftaten begehen, Beleidigungen ausstoßen, falsche Behauptungen in die Welt setzen, über Menschen lügen und betrügen. Das ist ja alles nicht zulässig. Und aus dem Grunde gelten dort Regeln, die wir durchgesetzt haben und die wir auch im wachsenden Maße nutzen, um Löschung zu bewirken. Wir haben Einheiten. Ich habe mir die beim Bundeskriminalamt angeguckt. Das sind ganz tolle, unglaublich technikaffine Leute, die das da machen. Aber da müssen viele mitmachen. Auch die Bürgerinnen und Bürger können das tun und Löschungen vorschlagen, was, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass es ein bisschen anders wird. Und dann gilt eben das Recht, das wir haben, auch dort. Jede Straftat, die hier eine Straftat wäre, ist auch im Netz eine Straftat. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass gegen die vorgegangen wird.
Nächstes Thema. Die Wirtschaft macht sich Sorgen um den Standort Deutschland. Der BDI-Chef Siegfried Russwurm warf der Ampel in diesem Zusammenhang bereits zwei verlorene Jahre vor. Und es gibt ja in der Tat auch durchaus größere Unternehmen, deutsche Unternehmen, die ihren Sitz bereits ins Ausland verlagert haben oder Produktion ins Ausland verlagert haben. Es gibt weitere, die das in Erwägung ziehen. Auch unser Leser Dominik Grabis aus Brandenburg an der Havel zählt zu den Bürgern, die sich Sorgen machen um den Wirtschaftsstandort. Herr Grabis ist heute hier. Er ist Angestellter im öffentlichen Dienst. Und er stellt Ihnen jetzt seine Frage. Bitte, Herr Grabis.
Herr Bundeskanzler Scholz, mein Name ist Dominik Grabis aus Brandenburg an der Havel. Und ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen zu den Energiekosten. Was unternehmen Sie bzw. was unternimmt die Bundesregierung gegen die anhaltend hohen Energiekosten für Strom und Gas? Meine Befürchtung ist, dass aufgrund dieser hohen Kosten für uns Bürgerinnen, mittelständische Unternehmen, also auch für Industrie, der Wirtschaftsstandort für Deutschland unattraktiv werden kann, Investoren möglicherweise abspringen oder, wie bereits angekündigt, Unternehmen schließen müssen aufgrund der hohen Kosten, also neben Energiekosten gibt es ja noch viele weitere hohe Aufwendungen, oder diese, wenn letztendlich auch abwandern müssen ins Ausland und dadurch unser ehemaliger Titel Exportweltmeister Deutschland, unsere Wirtschaftskraft verloren geht, sowie auch Arbeitsplätze.
Wir sind ja immer noch ganz vorne bei den Exporten und auch mit dem Außenhandelsüberschuss sind wir eines der Länder, die den allergrößten erzielen. Das ist ja in früheren Jahren sogar immer kritisch angemerkt worden, wie riesig unser Überschuss ist. Und Gott sei Dank ist er es immer noch. Aber Sie haben völlig recht, die Energiepreise müssen uns Sorgen machen. Und deshalb haben wir mehrere Dinge unternommen, damit das alles in eine richtige Richtung sich bewegt. Das erste und unmittelbarste war, zu verhindern, dass wir eine 10, 20 Jahre Wirtschaftskrise kriegen, nachdem Russland die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt hat und wegen des Mangels an Gas, Kohle und Öl die Energiepreise überall durch die Decke geschossen sind. Viele haben das gemerkt, sie sind teilweise verzehnfacht, verzwanzigfacht worden. Und das war schon sehr, sehr dramatisch und man musste sich große Sorgen machen. Sogar die Sorge, dass wir gar nicht genug davon kriegen, egal was wir bezahlen. Das haben wir verhindert. Der kalte Winter, den alle befürchtet haben, ist ausgeblieben, was die Kälte in den Wohnungen und den Fabriken betrifft. Wir haben das geschafft, in kürzester Zeit andere Gaslieferungen zu organisieren, über westeuropäische Häfen, über Norwegen und durch neue Terminals, die wir an der norddeutschen Küste gebaut haben, in Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel und jetzt auch ganz neu in Mukran. Und das werden wir auch weiter ausbauen und dafür sorgen, dass wir genügende Importe haben können, damit die Preise auch billig sein können. Wenn wir jetzt gucken, wo liegen weltweit und auch in Deutschland die Preise für diese Lieferung, dann sind die Großhandelspreise wieder auf dem Vorkrisenniveau. Und das ermuntert uns weiterzumachen, dafür zu sorgen, dass sie, soweit wir das aus Deutschland beeinflussen können, auch weiter günstig bleiben. Und wir werden deshalb diese Infrastruktur auch weiter ausbauen. Das betrifft dann nicht nur die Importkapazitäten, sondern auch einfach Gasleitungen, die durch Deutschland ziehen, die alle bisher auf eine bestimmte Richtung ausgerichtet waren und jetzt aus vielen Richtungen bedient werden müssen. Da müssen überall Drehkreuze verstärkt werden, so wie man das bei Autobahnen macht. Und das haben wir alles auf den Weg gebracht. Und das Zweite, was wir tun müssen, damit wir auf Dauer bezahlbare Energie haben, die global wettbewerbsfähig ist, wahrscheinlich nie so wie in den Ländern, wo in riesigen Mengen Pampa ist für Windkraft mit Wind, sowas gibt's, oder große Berge mit unglaublich viel Wasserkraftmöglichkeiten, aber doch so, dass wir unsere Möglichkeiten komplett nutzen. Und deshalb haben wir erstmal in den letzten 2 Jahren den Stillstand der letzten 20 beseitigt und es hingekriegt, dass in einem ganz neuen Tempo der Ausbau der Energieerzeugung, was Strom betrifft, mit Windkraft auf hoher See an Land, mit Solarenergie, mit Solarthermie und auch mit Biomasse und Wasserkraft vorangegangen ist. Und wir haben auch den vollständig in Verzug geratenen Ausbau unserer großen Übertragungsnetzstrukturen so vorangetrieben, dass jetzt in Größenordnung Genehmigungen erteilt werden. Mittlerweile wir sogar wieder schneller sind als zuletzt geplant. Das muss auch sein, denn damit das mit der billigen Energie, nach der Sie fragen, klappt, müssen wir 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen haben, das Stromnetz dazu leistungsfähig ausgebaut haben und diese 80% sind von einer viel größeren Strommenge als heute. Das war übrigens auch ein Fehler, der noch vor 2 Jahren gemacht wurde, dass man nicht zugegeben hat und geplant hat, dass wir nicht mit der riesigen Menge von 600 Terawattstunden Strom in Deutschland auskommen, sondern steigen müssen auf 800, um das Ende des Jahrzehnts und wahrscheinlich noch mal eine erhebliche Ausweitung in den 30er Jahren. Alles das haben wir gemacht. Sogar ein Gesetz, wo drin steht, die Netzbetreiber müssen planen, wie das Stromnetz 2045 mit 100% erneuerbaren Energien und einer Mobilität und einer Industrie, die viel mehr Strom verbraucht als heute, aussehen muss, haben sie gemacht. Und deshalb werden wir auch nicht wieder in diesen Zeitverzug kommen, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
Was aber noch nicht wirklich das Problem löst, dass die Industrie, so wie Herr Grabitz das ja schildert, unter dem Druck steht, immer noch die höchsten Energiepreise im weltweiten Vergleich zu haben oder eine der höchsten Energiepreise. Nein. Und was ja auch jetzt die Industrie sehr stark unter Druck setzt.
Ja, ehrlicherweise ist das ein Problem gewesen, übrigens immer schon, dass wir in Deutschland zwar im Mittelfeld in Europa liegen, aber nicht weltweit.
Als wir das Gas aus Russland noch hatten, war es besser, also für die Großindustrie.
Da war das billiger, aber wir sind jetzt wieder auf den Preisen für die Großhändler, die jetzt neu einkaufen, die vor der Krise, vor dem russischen Angriffskrieg waren. Das ist erstmal ein großer Erfolg, dass wir so weit gekommen sind. Und wenn man jetzt sich als ordentlicher Unternehmer anguckt, wie sind die Preise, die auf den Märkten für die Zukunft angenommen werden, da wird ja gehandelt, das nennt sich dann Futures, die gehen sogar weiter runter. Und durch Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wie zum Beispiel die Stromsteuer auf alle produzierenden Unternehmen, die Stromsteuersenkung auszudehnen, dass wir die Möglichkeit der Strompreiskompensation verlängert haben durch die und auch auf mehr Unternehmen bezogen haben, als das in der Vergangenheit ist, und dass wir die EEG-Umlage, die bisher von allen Stromkunden, der mittelständischen Wirtschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern bezahlt wurde, jetzt nicht mehr über den Strompreis, sondern über den Steuerzahler, den Steuerhaushalt finanzieren, ist das auch noch mal zur Verbilligung der Strompreise gekommen. Übrigens eine Summe, die in Zeiten, wo die Strompreise hoch sind, um die 10 Milliarden beträgt und wo sie, wie sie jetzt sind, nämlich wieder viel niedriger geworden, 20 Milliarden kosten kann, die wir dann aus dem Haushalt finanzieren müssen. Das heißt, wir subventionieren, wenn man das so will, den Strompreis alleine darüber mit 20 Milliarden im Jahr.
Die Klagen der Wirtschaft jedenfalls, dass das, was die Politik im Moment tut, nicht ausreicht, die sind relativ laut. Der BDI-Präsident hatte sich entsprechend geäußert, der Handwerkspräsident jetzt an diesem Wochenende sagt, der Kanzler würde die Sorgen und Ängste nicht der Wirtschaft nicht für bare Münze nehmen. Ist das so?
Stimmt nicht, sonst könnte ich ja nicht so viel sagen, wie ich gerade gemacht habe, was wir so alles tun. Und wir sind ja noch weiter dabei. Wir haben gerade ein massives Entlastungspaket für die Wirtschaft durch den Bundestag und den Bundesrat gebracht. Der Bundesrat hat es ein bisschen abgeschwächt, weil die Länder ja an den Steuersenkungen für die Wirtschaft immer mitbezahlen müssen, weil sie einen Teil des Steueraufkommens haben. Trotzdem haben wir es geschafft, zum Beispiel Abschreibungsbedingungen zu verbessern für den Wohnungsbau, aber auch für die Wirtschaft insgesamt, oder zum Beispiel Forschung massiv steuerlich zu begünstigen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Deutschland nach gegenwärtiger Statistik mit seinen 84 Millionen Einwohnern und 8 Milliarden Menschen auf der Welt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Müssen wir uns ja ab und zu mal klar machen, wenn wir uns ganz schlecht fühlen. Wir sind mit unseren 84 Millionen Einwohnern die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Aber wenn Unternehmen abwandern,
trotzdem ist das ja die
kann man sich darauf nicht ausruhen.
Ja, aber ich sage mal, es wandern ja auch welche zu. Wahrscheinlich werden wir gerade der große Halbleiterstandort Europas. Wir haben schon eine große leistungsfähige Halbleiterindustrie. Es kommen jetzt überall milliardenschwere Investitionen dazu. Nachdem das alles lange Zeit fast nur in Asien und Amerika war, ist es jetzt eine große Investition in Europa und fast alle diese Investitionen finden in Deutschland statt. Brandenburg, wo wir hier sind, hat gerade einen riesigen Boom, ein großes Wirtschaftswachstum, weil eine neue Elektroautomobilfabrik sich hier angesiedelt hat. Ist zwar umstritten, wie wir merken, aber ich hoffe, sie wird ihre Produktion noch weiter verdoppeln.
Ein gewisser Elon Musk steckt dahinter, ja.
Ja, aber es ist doch keine schlechte Botschaft, die so ein bisschen gegen das spricht, was da ist. Übrigens, alle Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler vor mir waren genauso wie ich weltweit unterwegs und haben sich in den 60er und 70er Jahren angeschaut, gegründete Automobilfabriken von Volkswagen in Mexiko, in Brasilien, in Argentinien und sonst wo auf der Welt angeguckt. Als ich in China war, habe ich auch viele Fabriken deutscher Firmen gesehen, die da schon seit 10, 20 Jahren sind. Dass ein Teil des Erfolgs der deutschen Wirtschaft auch darauf beruht, dass auch im Ausland investiert wird, ist merkwürdigerweise plötzlich als Erkenntnis verschwunden, aber ist so. Also wir brauchen schon die richtige Balance und ich wünsche mir weiter Wachstum in Deutschland, trotz der Tatsache, dass wir natürlich Vollbeschäftigung haben.
Ich muss trotzdem noch einmal den Finger in die Wunde legen. Also wenn ich mit Unternehmensleitern spreche, die sagen mir dann, Gift für die Wirtschaft ist vor allen Dingen die Unsicherheit, welche Richtung die Politik der Bundesregierung überhaupt nimmt. Wenn der Wirtschaftsminister, sind jetzt Sie nicht angesprochen, aber wenn der Wirtschaftsminister Hü ruft und der Finanzminister sagt dann Hott, wenn es um die Frage geht, wie kann man eine Belebung der Wirtschaft erreichen, dann ist das eben tatsächlich ein Problem und verunsichert die Unternehmen profund und führt eben auch zu einer Investitionszurückhaltung. Und da wäre die Frage, verzweifeln Sie da manchmal auch an Ihrer eigenen Koalition?
Na, ich würde mir das schon wünschen, dass nicht Hü und Hott gerufen wird. Allerdings, ich will das gar nicht schönreden, weil es mich ja ärgert und ich das auch schon oft genug gesagt habe. Da will ich auch nichts von zurücknehmen. Sondern ich will sehr klar sagen, ein bisschen hat es ja auch damit zu tun, dass wir endlich mal was gemacht haben. Also, dieses Land hat es ja fertiggebracht, einvernehmlich, zweimal aus der Atomenergie auszusteigen. erst beschlossen Anfang der Jahrtausendwende in einer Regierung von Herrn Schröder und Herrn Fischer.
Jetzt sind Sie aber wieder weit weg von der Ampel.
Dann hat sie das Gleiche nochmal mit Frau Merkel beschlossen und Herrn Westerwelle, also CDU und FDP. Dann haben wir noch den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Und anders als jetzt, in dieser Zeit, ist nirgendwo das Tempo gemacht worden, um in das anderes einzusteigen, was aber für ein Industrieland wie Deutschland unverzichtbar ist. Wir sind ja diejenigen, die in Europa die meiste Energie verbrauchen, wegen unserer großen industriellen Struktur, unserer Wirtschaftsleistung. Und das muss auch so bleiben. Und deshalb brauchen wir einen Weg in die gute Produktion von Strom und anderen Energieerzeugungsquellen. Zum Beispiel eine der Entscheidungen, die wir getroffen haben, ist, für über 20 Milliarden Euro privatwirtschaftlich ein Wasserstoffnetz in Deutschland zu bauen, damit ein Unternehmen irgendwo im Land sagen kann, ich möchte irgendwann zwischen 2030 und 2038 meine Produktion so umbauen, dass ich da, wo ich heute Kohle, Gas und Öl benutze, Strom und Wasserstoff einsetze als Heizbetriebsmittel und Treibstoff. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt machen müssen. Und dann entsteht auch die Klarheit, nach der alle zu Recht fragen. Aber ohne Tun geht es nicht. Ein Teil der Klarheit der Vergangenheit hat in Untätigkeit bestanden. Da wusste man auch, woran das ist, aber es wäre nicht mehr lange gut gegangen.
Trotzdem noch mal zum Hü und Hott.
Sie dürfen ruhig applaudieren.
Dazu passt nämlich eine Frage, die uns Hans-Georg Gemünden aus Potsdam geschickt hat. Auch ihn beschäftigt der ewige Streit in der Ampel. Warum arbeiten die Akteure in der Politik so wenig lösungsorientiert zusammen? Das zu ändern wäre die gute Führung, die Sie im Wahlkampf versprochen haben, schreibt er. Woran liegt's?
Es liegt daran, dass alle unterschiedliche Meinungen haben, was in Zeiten, in denen sich viel ändern muss, denn das ist, was sich ändern muss. Und es ist natürlich auch ein unterschiedlicher Habitus, den der eine oder andere hat in der Frage, wie sehr er alles, was man noch erstmal sorgfältig miteinander diskutiert, schon mal vorher allen anderen erzählt und der Öffentlichkeit. Ich finde auch Protokolle aus internen Beratungen, die man per SMS 10 Minuten später irgendwo lesen kann, keine gelungene Veranstaltung. Und finde, so gehört sich das nicht. Ich glaube, dass es deshalb darauf ankommt, dass wir nicht vermeiden, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und das kann ich allen versprechen. Alle notwendigen Entscheidungen sind getroffen worden. So wie 20 Jahre Stillstand in der Migrationspolitik aufgelöst worden sind, haben wir jetzt auch 20 Jahre Stillstand beim Abbau von Wachstumsbremsen überwunden und zum Beispiel ein unglaubliches Bürokratieentlastungspaket mit unglaublich vielen Investitionserleichterungen und Standorterleichterungen beschlossen. Der Deutschlandpakt, den ich mit den Ländern geschlossen habe, über Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, ist, was den Bund betrifft, in ganz vielen Punkten schon umgesetzt. Die meisten Gesetze sind schon im Bundestag, soweit sie nicht schon längst beschlossen sind. Und da werden wir weitermachen, denn wir brauchen Tempo. Wir haben über Jahrzehnte in Deutschland bürokratische Regeln aufgebaut mit großer Liebe und viel Sorgfalt und die müssen weg. Und wenn das bedeutet, dass man sich ständig kappelt, dann ist es besser, wir kappeln uns, als wir bleiben untätig.
Notwendige Entscheidungen wäre dann auch mein Stichwort. Uns steht ja durchaus ein heißer Sommer bevor mit Haushalt, Wehretat, Rentenreform. Und da frage ich mich, muss der Kanzler nochmal seine Richtlinienkompetenz zücken, um all diese Entscheidungen, die jetzt auf der Rampe sind, dann auch zu finalisieren?
Muss der Kanzler seine Richtlinienkompetenz nutzen? Das hat er. Ich glaube schon mehr als in den früheren Legislaturperioden.
Einmal haben Sie ja sogar einen Brief geschrieben, um den Atomstreit zu befrieden.
Einmal habe ich sogar einen Brief geschrieben. Aber ich will dazu sagen, am Ende geht es ja darum, dass man auch eine Bilanz hat, die was zustande gebracht hat. Und deshalb finde ich, die ist viel besser als das, was durch den ganzen Schlachtenlärm und den ganzen Pulverdampf gewissermaßen also nicht mehr wahrnehmbar ist. Aber ich hoffe, es legt sich rechtzeitig, sodass alle sehen, oha, das ist schon ganz schön viel und vielleicht hat sich die Anstrengung ja auch gelohnt. Ich jedenfalls fände es gerecht, wenn diejenigen, die sowas, eine solche Veränderung in solchem Tempo durchsetzen, dann auch dafür belohnt werden. Und das sollte man gemeinsam als Ziel haben.
Auch mit
was ich aber sagen wollte, Haushalt wird uns jetzt beschäftigen. War aber vorher, konnte man schon nachlesen im Januar und Februar, dass es jetzt losgeht und dass Anfang Juli der Haushalt steht. Das steht fest, glaube ich.
Ha ha. ob mit Richtlinien, Kompetenz oder ohne, irgendwo muss ja gespart werden, wenn nicht genug Geld da ist. Wo setzen Sie denn den Rotstift an?
Wir geben ja in jedem Fall mehr Geld aus als früher. Die Frage ist, ob wir noch mehr Geld ausgeben oder ob wir nicht alle Wünsche erfüllen können, die existieren. Das wird sicherlich so sein. Und das ist jetzt die große Aufgabe der Regierung, das hinzukriegen. Für mich ist ganz klar, dass eine Sache für unser Land wichtig ist, nämlich, dass wir den sozialen Zusammenhalt nicht in Frage stellen. Und deshalb finde ich, dass wenn jetzt in der Politik diskutiert wird von einigen, muss das Renteneintrittsalter anheben, was ich absurd finde angesichts der realen Herausforderung, die Menschen, die viele Jahrzehnte gearbeitet haben, vor sich haben, dann ist das nicht der richtige Weg, um einen Haushalt zu sanieren. Das wird auch gar nichts bringen, aber auf Kosten von Rentnern und von denjenigen, die davon profitieren, dass wir einen funktionierenden Sozialstaat haben, der ja die ganze Mittelschicht in Deutschland mitschützt, auf deren Kosten sollte das nicht gehen.
Wir haben aber jetzt noch nicht gehört, was bringt, um den Haushalt zu sanieren.
Ja, eben habe ich mit Ihnen gemeinsam beklagt und ich hatte so in den Augen des Publikums gesehen, auch mit deren Einverständnis, dass die Leute nicht immer vorweg sagen sollen, was sie alles machen wollen, sondern sich mal intern einigen. Und da ja von mir Führung bestellt wird, sage ich, die besteht daran, dass ich jedenfalls nicht damit anfange, solche internen Debatten öffentlich zu führen.
Gut. Dennoch, ich glaube, gerade die Bürgerinnen und Bürger interessiert es schon sehr, wo am Ende der Rotstift angesetzt wird und vor allem auch, was sich der Staat überhaupt noch leisten kann. Und dazu passt die nächste Frage einer Leserin, Jane Barnett aus Potsdam. Sie sorgt sich um die Organisation der Pflege. Frau Barnett arbeitet selbst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie ist nebenbei auch ehrenamtlich engagiert und sie stellt jetzt ihre Frage. Bitte sehr.
Pflegebedürftigkeit entwickelt sich immer mehr zu einer regelrechten Armutsfalle. Ein Platz in einer stationären Pflegeeinrichtung kostet gerade durchschnittlich 2.700 Euro monatlich. Das deckt die derzeitige Pflegeversicherung nicht ab. Laut einer Umfrage sind 14% lediglich in der Lage, selbst für ihre Kosten, glauben dann für ihre Pflegekosten aufkommen zu können. Lieber Herr Bundeskanzler, was gedenken Sie dagegen zu tun, dass Pflegebedürftigkeit nicht gleichzusetzen ist mit Armutsbetroffenheit in unserem Sozialstaat?
Schönen Dank für diese Frage, auch dass sie jetzt kommt. Das ist zwar nicht meine Dramaturgie, aber sie passt mir ganz gut. Eben haben wir noch diskutiert über die Frage, was machen wir mit dem nächsten Bundeshaushalt? Und ich habe für mich sehr klar gesagt, dass ich glaube, dass es ein schlechter Einfall wäre, zu sagen, das machen wir, indem wir zum Beispiel bei der Pflege kürzen oder bei dem, was wir an Krankensicherheit haben oder wie wir im Gesundheitswesen das zusammenkratzen und Leistung verschlechtern oder dass wir das machen, indem wir die Rentnerinnen und Rentner schlechter dastehen lassen. So, und dann geht es natürlich trotzdem so, dass wir da immer noch große Aufgaben haben. Deshalb zum Beispiel nicht, was die Renten betrifft, für ein stabiles Rentenniveau. Habe ich schon lange gesagt und halte ich auch für wichtig. Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt und 50 Jahre arbeitet und Beiträge zahlt, möchte gerne wissen, was da am Ende bei rauskommt. Und deshalb ist ein stabiles Rentenniveau eine klare Botschaft, an der man sich als Bürger orientieren kann. Was die Pflege betrifft, haben wir verschiedene Schritte jetzt schon auf den Weg gebracht, weil da ein großer Reformbedarf ist. Einer, den ich ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, dass da ordentlich gezahlt wird. Deshalb habe ich mich schon in der letzten Legislaturperiode für ein Gesetz eingesetzt, in dem Pflegeeinrichtungen ungefähr den normalen Lohn zahlen müssen, Tariflohn. Und das hat auch zu Einkommenssteigerung bei vielen Pflegekräften geführt, die bitter schlecht bezahlt worden sind. Früher schon, davor hatte ich mich schon mal eingesetzt für einen Pflegemindestlohn, den wir haben und der jetzt auch wieder erhöht worden ist. Und ich glaube, das ist schon ein großer Fortschritt, den wir da erreicht haben für die, die da arbeiten. Eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, denn es gibt eine Zahl, die mich immer wieder fürchterlich bedrückt. Die Zahl der Pflegekräfte, also die Dauer, die Pflegekräfte, die diese lange Ausbildung haben, bei der Arbeit, also in dem Pflegebereich berufstätig bleiben, ist im Schnitt 8 bis 9 Jahre. Da gibt es zwar einige, die viele Jahrzehnte dabei sind, aber viele eben nicht sehr lang. Und das heißt, wir müssen auch für gute Arbeitsbedingungen sorgen, wenn wir sicherstellen wollen, dass diese Leistungen überhaupt angeboten werden. Und das Zweite ist natürlich, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir die Finanzierung verbessern. Wir haben einen kleinen Schritt gemacht mit den Gesetzen, die wir schon unterwegs haben. Und jetzt hat der Gesundheitsminister eine Kommission und viele andere zusammengerufen, die jetzt demnächst einen Bericht machen wird, über die Frage, was wir tun können, um weitere Verbesserungen der Pflege zustande zu bringen. Und ich sehe das wie Sie. Ich habe mal meinen Zivildienst vor vielen Jahrzehnten gemacht in einem damals staatlichen Pflegeheim. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung, zumal ich als ausgebildeter Jurist gebeten wurde, auch noch mal die Akten alle anzugucken und viele Rentenansprüche geltend gemacht hatte, die vergessen worden waren, was ja eine gute Erleichterung war. Aber damals, bevor es die Pflegeversicherung gab, waren unglaublich viele Leute Sozialhilfeempfänger, die ein ganzes Leben lang ordentlich gearbeitet hatten. Und ich finde, wir müssen dafür Sorge tragen, dass nicht das der Moment im Leben ist, wo man dann plötzlich seine ganze Lebensleistung entwertet sieht. Und deshalb können Sie sicher sein, die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir für die Pflege eine möglichst große Unterstützung gewährleisten können, ohne dass wir die Beiträge vervielfachen müssen, das muss man ja wahrheitsgemäß sagen, uns alle umtreibt. Große Aufgabe, die wird von Jahr zu Jahr größer, weil ja auch die Zahl der Leute, die Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, größer werden wird.
Das Problem bei der Pflege ist, dass überhaupt nicht alle Fragen beantwortet werden können, auch jetzt nicht. Verzeihen Sie, Frau Barnett, dass wir könnten jetzt eigentlich den ganzen Abend noch über dieses Thema reden, das ist mir bewusst, zumal wenn man auch nochmal das Thema aufmachen würde, was eigentlich passiert, wenn die sogenannten Babyboomer zu Pflegefällen werden und dann auch definitiv nicht genug Personal da sein wird und man nochmal ganz anders wird darüber reden müssen, wie das Ganze zu finanzieren ist. Ich muss aber trotzdem jetzt bei dem Thema hier einen Schnitt machen und würde gern noch einen weiteren Leser zu Wort kommen lassen, dessen Frage ich vortrage. Und das ist aber eine Frage, die ich immer wieder höre bei solchen Veranstaltungen und die auch, ich würde mal behaupten, in fast jedem fünften Leserbrief, E-Mail, die ich so kriege, auftaucht. Jetzt sind Sie gespannt, was das ist. Manfred Anlauf aus Schulzendorf sagt, warum eigentlich Beamte nicht in die Rentenkasse einzahlen, beziehungsweise wann das System umgestellt wird, dass sie eben auch nicht nur die Rentenkasse, sondern eben dann auch die Krankenversicherung und Pflegeversicherung mit bestücken. Das ist etwas, was so als Gerechtigkeitsthema bei den Leuten brennt.
Das treibt viele um, deshalb möchte ich hier in Potsdam sagen, es liegt am alten Fritz.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Berufsbeamten.
Aber jetzt nicht der Merz, ne?
Nein, ist nicht der Merz, sondern der hier aus Potsdam. Das Berufsbeamtentum gehört zu den deutschen Traditionen und hat dazu beigetragen, dass wir einen ziemlich korruptionsfreien Staat haben, was, wenn man sich in der Welt umschaut, keine Selbstverständlichkeit ist, aber gehört eben zu den Traditionen, die wir über Jahrhunderte mitgeschleppt haben und die ja nicht nur in Preußen, sondern auch in vielen anderen Teilen Deutschlands gegolten hat und deshalb auch in unserer Verfassung abgesichert ist. Und deshalb finde ich, müssen wir schon sagen, man kann immer über alle Details und über jede Regelung diskutieren, aber es gibt ein paar Grundsätze des Berufsbeamtentums, die könnte man dann nur wegkriegen, wenn man sie aus der Verfassung striche. Das ist nicht so einfach möglich. Und da das ja dann auch eine riesige Umstellungszeit, weil ja alle Ansprüche haben, wäre, ist die Frage, was man da finanziell gewinnen würde, glaube ich, auch mit vielen Fragezeichen zu versehen. Also man kann sagen, das wäre über viele Jahrzehnte eine finanzielle und fiskalische Katastrophe. Darum, glaube ich, geht es eher darum, dass wir Angemessenheit walten lassen, wenn es um die Weiterentwicklung des Berufsbeamtentums, das eben eine lange verfassungsrechtlich gestützte Tradition in Deutschland hat, auch wie es genau gemacht wird und die Sicherung der gesetzlichen Rente betrifft. Und darum sollten wir uns kümmern, dass wir uns das Letztere gelingt. Dann, glaube ich, werden die Fragen an den alten Fritz auch nicht verstummen, aber nicht so laut.
Wenn wir schon beim Thema Gerechtigkeit sind, Herr Bundeskanzler, die deutsche Einheit wird in diesem Jahr 34 und nach wie vor sind die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West sehr groß. Im vergangenen Jahr verdienten Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland laut Statistischem Bundesamt 824 Euro brutto weniger als ihre Kollegen im Westen. Haben Sie sich eigentlich damit abgefunden, dass das jetzt immer so bleibt?
Nein. Deshalb ist das auch ein ganz großes Ziel der Bundesregierung, dazu was zu ändern. Wir haben ja eine Sache jetzt erreicht, sogar etwas früher, als das ursprünglich geplant war, die Angleichung der Rentenwerte. Das ist nun mittlerweile geschehen und finde ich auch jetzt nun endlich ein überfälliger Schritt im Rahmen der deutschen Einheit, der zustande kommen musste. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass gerade im privatwirtschaftlichen Bereich im Osten Deutschlands viel weniger gezahlt wird als im Westen Deutschlands. Das ist nicht in Ordnung. Es hat geholfen, dass wir den Mindestlohn eingeführt und dass wir ihn dann zuletzt jetzt auf 12 Euro angehoben haben, jetzt mit den nächsten Schritten, die da kommen. Und aus meiner Sicht war das eine Maßnahme, die auch ein bisschen Angleichung bewirkt hat, weil leider überdurchschnittlich viele Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands von diesem Schritt profitiert haben, weil so wenig gezahlt worden ist. Musste das sein. Und deshalb bin ich auch unveränderter Meinung, dass ein hoher Mindestlohn eine ganz wichtige Sache ist für Fairness in ganz Deutschland, aber auch in dieser Hinsicht. Und das Dritte ist, wir brauchen mehr Tarifverträge im Osten Deutschlands. Tarifgebundene Löhne sind typischerweise höher als diejenigen, die frei verhandelt werden. Und ich unterstütze als Sozialdemokrat und Gewerkschafter unbedingt die Ausbreitung der Tarifverträge in ganz Deutschland.
Die meisten Zuschriften und auch Fragen an Sie haben uns zum Thema Krieg und Frieden erreicht. Und immer wieder taucht die eine Frage auf, kann der Krieg, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, nicht auch diplomatisch gelöst werden? Herr Bundeskanzler.
Ich finde, zunächst mal muss man wissen, womit wir es hier gerade zu tun haben. Russland hat die Ukraine überfallen, um sich das ganze Land oder einen Teil des Landes einzuverleiben. Das ist auch die erklärte Absicht des russischen Präsidenten, wie er öffentlich hörbar, zuschaubar in Fernseh- und Videoformaten und in Texten und Reden gesagt hat. Das ist ein Angriffskrieg, der mit allem bricht, was wir als Verständigung in den letzten Jahrzehnten hatten. Und diese Verständigung war, Grenzen werden nicht mehr mit Gewalt verschoben. Das hat uns ein großes Stück Sicherheit geschafft. Und wer so ein bisschen geschichtsinteressiert ist, vielleicht ist es ja die eine oder der andere hier im Raum und sich mit den Landkarten von früheren Jahrhunderten auskennt, dem kann man nur sagen, wenn man das anschaut, dann haben hier unglaublich viele Staaten in Europa Anlass für Kriege, für Korrektur von Grenzen, weil 1700 sowieso, 1600 sowieso und 1500 sowieso waren die Grenzen ganz anders. Und dass wir das einmal gesagt haben, es bleibt jetzt, wie es ist, mit Gewalt wird es nicht geändert. Das ist eine der wichtigsten Friedenserrungenschaften gewesen, die wir hatten. Und der russische Angriff auf die Ukraine stellt genau diese Sicherheit Europas in Frage. Deshalb ist es richtig und notwendig, dass wir die Ukraine unterstützen, besonnen, wie ich finde. Das heißt, wir müssen immer überlegen, was machen wir, auch was machen wir nicht. Deshalb war für mich von vornherein klar, dass es keine NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, dass wir keine direkte Konfrontation Russland und NATO zulassen werden, aber dass wir die Ukraine so viel unterstützen, wie das möglich und nötig ist. Das tun wir auch. Und gleichzeitig unternehmen wir alles, um diplomatische Möglichkeiten auszuschöpfen. Es hat jetzt sehr viele Zusammenkünfte gegeben, die in vielen Städten der Welt waren, in Kopenhagen, in Jeddah, in Valletta, in Davos.
Am 15. und 16. Juni ist ja im schweizerischen Birkenstock noch eine
Friedenskonferenz. Es kommt vielleicht jetzt oder wahrscheinlich eine Konferenz in der Schweiz.
Welche Hoffnung setzen Sie da rein?
Und darüber habe ich auch mit vielen gesprochen, nicht nur mit dem ukrainischen Präsidenten, sondern es ist mir sehr darum gelegen, dass dort auch Länder aus der arabischen Halbinsel, das Indien, Südafrika, Brasilien, wenn es geht, China dabei sind. Und selbst wenn dort jetzt erstmal nicht die ganz große Friedensfrage besprochen wird, sondern Fragen, die auch dazu gehören, wäre es ein großer Schritt, wenn das passierte, weil daraus kann man dann noch mehr entwickeln. Deshalb habe ich das auch sehr bewusst mit dem chinesischen Präsidenten diskutiert und wir haben übereinstimmend Worte dazu gefunden, was ein großer Schritt war, auch wenn das noch nicht der Schritt ist, dass wir jetzt China auf der Konferenz sehen, aber es ist zumindest so, dass sie das sehr dicht möglich finden. Und das finde ich eine Verbesserung gegenüber vorher. Denn es wird schon darauf ankommen, so wie vor einem Jahr, als ich mit dem chinesischen Präsidenten gemeinsam erklärt habe, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen in diesem Krieg geben darf, dass es auch China Druck macht auf Russland, von diesem Krieg abzulassen, damit ein gerechter Frieden möglich ist zwischen der Ukraine und Russland.
Die Frage wäre noch, Sie haben das eben noch mal geschildert, dass NATO-Truppen auf gar keinen Fall in die Ukraine gehen sollen. Das ist das, was Sie als auch vorsichtige Politik beschreiben. Sind Sie denn sicher, dass Putin seinerseits kein NATO-Land angreift?
Diese Sicherheit können wir nur dadurch haben, dass wir selber stark genug sind. Deshalb geben wir ja nun mehr für Verteidigung aus. 2% unserer Wirtschaftsleistung. Deshalb sind jetzt Finnland und Schweden in die NATO als Mitglieder neu aufgenommen worden. Das hätte man sich nie vorstellen können. Ich meine, was für eine Bilanz dieses Krieges aus russischer Sicht wegen angeblicher Bedrohung durch den Westen hat er jetzt gekriegt, dass Schweden, ein Land, das jahrhundertelang neutral geblieben ist, sich der NATO angeschlossen hat, als direkte Konsequenz seines Angriffskrieges. Und das gilt auch für Finnland, die da bis vor 2 Jahren sich nicht mal hätten träumen lassen können, dass sie in die NATO eintreten. Also unsere eigene Stärke ist die Grundlage dafür, dass wir auf Frieden und Sicherheit in Europa bestehen können. Und das müssen wir auch machen und dazu trägt unsere Politik bei. Also alles zusammen muss sich dann richten und am Ende müssen wir zurückkehren zu den Prinzipien, die Frieden und Sicherheit in Europa gewährleistet haben. Und das heißt zuallererst, es darf mit Gewalt nicht an den Grenzen herumgerüttelt werden.
Die meisten Ukrainer rechnen jedenfalls offensichtlich mit einem langen Krieg. Dazu hat Oleg Spack eine Frage. Herr Spack ist mit seiner Familie selbst aus der Ukraine geflüchtet und lebt jetzt in Potsdam, wo er als Marketingmanager arbeitet. Herr Spack, bitte.
Sehr geehrter Herr Scholz, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich diese Chance nutzen, um den ganzen deutschen Volk und den Behörden und Ihnen persönlich meinen großen herzlichen Dank auszusprechen für Ihre ständige Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer. Deutschland hat seit März 2022 mehr als 1.200.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und der Zahl wächst noch weiter. Nun die Frage, haben Sie die Zukunftsvision für diejenigen, die weiter nach dem Ende der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bleiben wollen? Danke.
Ich finde das, also erstmal schönen Dank. Ich glaube, das muss nochmal gesagt werden. Das begegnet mir jetzt sehr viel. Alle wissen, dass Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine in ganz Europa ist, der zweitgrößte der Welt nach den USA. Und allein die Waffenhilfe für die Ukraine an dem, was wir geleistet haben und was wir noch schon zugesagt haben, beträgt 28 Milliarden Euro. Das ist mit riesigem Abstand das allermeiste, was in Europa getan wird. Ein bisschen muss ich das immer mal sagen, weil die Diskussionen, die hierzulande geführt werden, ein bisschen irritierend sind vor dem Hintergrund. In Ländern, in denen wenig bis gar nichts geliefert wird, gibt es gar keine Debatte. Und in dem Land, in dem das meiste gemacht wird, findet eine manchmal etwas unverständliche Debatte statt. Aber zu der Frage, die Sie konkret gestellt haben, wir wünschen uns, dass diejenigen, die aus der Ukraine hier sind, soweit sie arbeitsfähig sind, jetzt auch arbeiten. Wir haben Integrationskurse bezahlt, Sprachkurse und deshalb ist das schon so, dass wir jetzt mit einem großen Jobturbo viele dazu ermuntern wollen, dass sie nun auch arbeiten. Und das tun schon viele, das muss man dazu sagen. Aber da wären noch ein paar hunderttausend zusätzlich, die auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Und mein Rat an alle, das auch zu machen. Übrigens beantwortet das auch die Frage, in Deutschland ist es eigentlich für jeden, der hier erwerbstätig ist und sich nichts zu Schulden kommen lässt, ziemlich sicher, dass er oder sie auch bleiben kann.
Ganz
und das ist die Antwort auf die Frage. Über die Erwerbstätigkeit entsteht auch die Aufenthaltssicherheit.
Herr Spack ist ja einer von 250.000 ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter, die sich derzeit in der Bundesrepublik aufhalten. Jetzt hat das Parlament in Kiew Mitte April beschlossen, dass die ukrainischen Auslandsvertretungen ab sofort keine neuen Pässe mehr ausstellen dürfen. Und damit entsteht Druck auf diese Menschen, zurückzukehren in die Ukraine. Wie verhält sich denn die Bundesregierung dazu?
Ich habe mich, als ich das wahrgenommen habe, erkundigt. Die Rechtslage in Deutschland ist so, dass der Aufenthalt hier dadurch nicht gefährdet ist.
Okay. Ich würde gerne einen Themenschnitt machen. Danke, Herr Spack. Und zum Thema Nahost noch kommen. Joe Biden hat für Israel eine rote Linie gezogen, indem er gesagt hat, dass wenn die israelische Armee nun auf Rafah geht, die Amerikaner wohl nicht mehr in diesem Umfang Waffen liefern werden, wie sie das bisher getan haben. Und da würde ich gerne wissen, ob es auch für Deutschland eine rote Linie gegenüber Israel gibt, ab wann die Unterstützung weniger werden könnte.
Wir sind ja von Anfang an sehr klar, und deshalb will ich das einmal nochmal sagen, nach dem furchtbaren Angriff der Hamas auf israelische Bürger und den wirklich entwürdigenden Bildern von Vergewaltigung, von Tötung, von Verschleppung, die dort stattgefunden haben, wo auch die Demütigung von Menschen und ihre Entmenschlichung gefeiert worden und dann ins Netz gestellt worden ist, war das für uns völlig klar, dass wir gesagt haben, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und die Hamas zu bekämpfen. Zweitens war für uns immer auch klar, dass wir gesagt haben, es muss humanitäre Hilfe nach Gaza kommen. Und drittens war für uns immer klar, es muss auch jetzt und nicht irgendwann in ferner Zeit um die Frage gehen, gibt es eine Perspektive für ein friedliches Miteinander von palästinensischer Bevölkerung im Westjordanland und in Gaza und Israel, und das ist die Perspektive, dass dort zwei Staaten nebeneinander existieren, eingebettet an eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in der Region. Und das bleibt unverändert richtig. Wir haben nicht nur gesagt, es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza, ich habe nur gesagt, 500 Lastwagen pro Tag ist das, was notwendig ist, sondern wir haben uns ja auch beteiligt an den Airdrops, um also aus der Luftversorgung möglich zu machen. Wir sind sowieso, was die finanziellen Mittel für Hilfsleistung betrifft, immer führend. Das muss man so wissen. Und ich habe auch in Israel, nicht nur in den Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten und anderen Staatsrepräsentanten, sondern auch in der Öffentlichkeit sehr klar gesagt, wir halten eine Offensive auf Rafah, wo 1,7 Millionen Menschen, 1 Million Binnenvertriebene leben, für unverantwortlich. Wir warnen davor. Und wir glauben nicht, dass es irgendein Konzept gibt, das am Ende darauf hinausläuft, dass das ohne unglaubliche menschliche Verluste unschuldiger Zivilisten vor sich gehen
kann. Warnen ist ja das eine und Konsequenzen ist das andere. Die Amerikaner gehen jetzt auf die Bremse. Können Sie das nachvollziehen und wird Deutschland das auch tun?
Wir haben ja eine Politik, wenn es um Waffenlieferungen geht, wo wir sowieso jeden Einzelfall betrachten und immer dafür Sorge tragen bei allen Exporten, dass die Waffen nur eingesetzt werden können in einem völkerrechtlich vertretbaren Kontext. Und die Waffen, die jetzt die USA erwägen, nicht zu liefern, weil sie negative Wirkung haben können, haben wir gar nicht geliefert. Die stehen auch gar nicht an.
Seit dem 7. Oktober und auch der militärischen Gegenwehr der Israelis zeigt sich ein teils sehr offener Antisemitismus in Deutschland. Wie kann es sein, Herr Scholz, dass es gefahrlos möglich ist, auf einem Universitätscampus anti-israelische Parolen zu verbreiten? Aber wenn man sich zum Beispiel mit einer Kippa oder einem Davidstern durch Berlin bewegt, man Gefahr läuft, attackiert zu werden im Jahr 2024 in Deutschland.
Ich bin empört über jede solche Gewalt gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und das bleibt immer unsere Aufgabe, dass wir als Bürger und Bürgerinnen und als Staat alles tun, um die Sicherheit unserer israelischen Bürgerinnen und Bürger, aber auch von Menschen, die wir als Touristen unterwegs sind oder wie auch immer als Studierende zu gewährleisten. Und das ist aus meiner Sicht von größter Bedeutung. Und da dürfen wir nie nachlassen und müssen warnen. Es hat mich schon immer bedrückt, ich bin ja schon in vielen Synagogen gewesen, zu sehen, welchen Sicherheitsaufwand wir schon immer getrieben haben. Das ist ja jetzt nicht neu, sondern immer schon in großem Umfang, dass wir jüdische Einrichtungen schützen. Und dass wir es auch tun müssen, hat mich immer beschämt. Aber wir müssen es tun, weil es unsere Sicherheitsaufgabe ist. Und das wird natürlich jetzt noch verstärkt der Fall sein. Ansonsten haben wir sehr klare Gesetze, was Versammlung betrifft. Wir haben auch viele Dinge, die verboten sind. Also das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, die Tötung von Juden zu propagieren, alles das steht in Deutschland unter Strafe. Und da müssen die Sicherheitsbehörden gegen vorgehen.
Ich mache jetzt nochmal einen Themenschnitt. Das Gute an einem Bundeskanzler für uns Journalisten ist, dass er unglaublich viele Bilder produziert, die dann oft noch mehr sagen als 1000 Worte. Und deshalb haben wir noch eine Reihe von Bildern rausgesucht, zu denen wir auch noch Fragen haben. Das war jetzt am Montag in Litauen. Der Verteidigungsminister sagt, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ist das auch Ihre Wortwahl?
Ich glaube, wir sind uns einig in dem, worum es geht. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Bundeswehr in der Lage ist, das Land zu verteidigen, dass die NATO auch verteidigungsfähig ist und dass niemand sie angreift. Wir sind ja ein friedliches Bündnis. Wir wollen ja nur nicht angegriffen werden. Das ist ja das, worum es geht. Und da werden wir vieles ändern müssen. Dass eine frühere Bundesregierung entschieden hat, keine Ersatzteile für die Bundeswehr zu bestellen, sondern sie immer nur dann zu kaufen, wenn was kaputt ist, war ein Fehler und führt jetzt dazu, dass wir große Nachschubprobleme haben, weil die Dinger ja nicht so sind, wie wenn man bei seinem VW Golf feststellt, da fehlt was, da geht man zum Laden und sagt, bauen wir das Ersatzteil ein. Die müssen ja alle speziell produziert werden. Das war also nicht so schlau, wenn ich das mal sagen darf. Und da ließe sich noch eine Reihe von Entscheidungen dran packen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir ein anderes Verhältnis zur Frage Produktion von Munition und Waffen und Bundeswehr und Verteidigung bekommen. Denn das, was ich eben schon angedeutet habe, gilt ja auch ansonsten. Manche Produktion ist vor 20 Jahren eingestellt worden. Da hat die Bundeswehr und noch ein paar andere mal was bestellt und dann nicht mehr, wurde auch nicht gebraucht, so in größerem Umfang oder mal gebraucht, aber trotzdem nicht bestellt. Aber wenn wir jetzt sagen, könnt ihr uns mal wieder eine neue Charge liefern, dann muss die Fabrik erst wieder eröffnet werden. Ich war jetzt neulich in Niedersachsen bei der Grundsteinlegung für eine Munitionsfabrik. Ja, das dauert jetzt, bis die loslegt, damit wir genug Munition laufend produzieren können. Solche Dinge müssen sich ändern. Wir müssen, auch wenn die Zeiten hoffentlich wieder friedlicher werden, als sie jetzt sind, trotzdem eine laufende Produktion der wichtigsten Waffen und Teile und Munition haben, die uns in die Lage versetzen, dass wir, wenn es eng wird, die Produktion ausweiten können und das nicht immer 2-3 Jahre dauert, bis es losgeht. Und das Gleiche gilt für die Frage, wie wir uns auf Angriffe vorbereiten. Wir haben deshalb zum Beispiel eine europäische Luftverteidigungsinitiative auf den Weg gebracht, an der sich sehr viele beteiligen. Wir sind ja alle immer ganz beeindruckt, wenn die israelische Luftverteidigung sich gegen die verschiedenen Angriffe wehrt. All solche Dinge haben wir in Deutschland schon lange nicht mehr, in dem Umfang, der nötig wäre. Das ändern wir jetzt, damit wir uns gegen Angriffe aus der Luft besser verteidigen können als in der Vergangenheit.
Jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Sie sehen einen Mann, für den es nicht genug Waffenlieferungen an die Ukraine geben kann. Anton Hofreiter von den Grünen kritisiert Sie immer wieder sehr scharf. Muss man das aushalten in einer Koalition, diesen Ton?
Tor.
Aber nervt schon, oder?
Ich mach's.
Sie mögen's.
Okay. Ich halte es aus.
Sie halten es aus.
Ich mache es.
Jetzt kommt ein treuer Begleiter, von dem es nie Widerspruch gibt. Das ist Ihre berühmte Aktentasche. Die haben Sie jetzt auch auf TikTok präsentiert. Sie erwähnten es schon. Was versprechen Sie sich eigentlich von Ihren Auftritten auf dieser Plattform?
Als einige von uns jünger waren, da gab es nur in Westdeutschland 3 Fernsehprogramme, im Osten Deutschlands gab es auch welche.
2.
2 und davor gab es immer nur 1. Wenn dann morgens man in die Firma gekommen ist, in die Schule, an die Uni, wo auch immer, zur Berufsschule, haben alle sich über das, was am Vorabend war, weitgehend unterhalten konnten und hatten gleiche Erfahrungen. Das ist jetzt anders. Es gibt Leute, die lesen noch Zeitung. Sehr gute Eigenschaft übrigens, wenn ich das hier sagen darf.
Ja.
Und es gibt Leute, die tun es nicht. Es gibt Leute, die schauen die vielen neuen Fernsehprogramme, die wir haben, auch internationale. Es gibt ganz viele Leute, die nutzen weiterhin Radio, aber dann eben auch die vielen sozialen Medien, die es gibt. Und wenn wir eine einheitliche Kommunikationswelt haben wollen und Verständigung haben wollen, dann müssen diejenigen, die in der Öffentlichkeit sind, überall sein. Es muss also die Möglichkeit geben, miteinander irgendwie einen Austausch zu haben. Und deshalb bin ich dahin gegangen, wie auch auf die anderen sozialen Medien, und schlichtweg, damit das mit der Demokratie in Deutschland klappt.
Da waren Sie noch nicht auf TikTok, hätte dort aber bestimmt auch gut funktioniert.
Genau. Und aber ich falle jetzt deswegen nicht nochmal hin.
Jetzt würde mich aber interessieren, ob sich das Haus der deutschen Geschichte in Bonn schon gemeldet hat und ob die gefragt haben, ob sie die Augenklappe neben die Strickjacke von Helmut Kohl hängen dürfen.
Nee, das wäre auch unhygienisch. Also das ist ja eine Wunde gewesen. Deshalb gibt's solche.
Wegen der Strickjacke jetzt, oder?
Nein, das mit der Augenklappe, wenn ich das sagen darf, das war ja doch eine Wunde. Und aber es gibt noch Augenklappen, die ich mir damals besorgt habe, wenn die eine haben wollen. Sie gibt es auch in jeder Apotheke, ich kann das Modell nennen.
Aber Sie würden für das Haus der Geschichte auch eine von Ihren rausrücken?
Kein Problem.
Wir sehen, wie Sie sportlich unterwegs in Potsdam mit Ihrer Ehefrau Britta Ernst. Unsere Leserin Carola Kober aus Falkensee möchte in diesem Zusammenhang wissen, bleiben Sie Potsdamer, wenn Sie eines Tages mal nicht mehr Bundeskanzler sind oder gehen Sie dann zurück nach Hamburg?
Also wir leben jetzt hier und das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich bin nicht, weil ich Bundeskanzler geworden bin, nach Potsdam endgültig gezogen mit meinem ersten Wohnsitz, sondern schon davor, weil wir uns hier sehr wohlfühlen und haben uns hier festgesetzt. Deshalb glaube ich schon.
Dass Sie alt werden wollen in Potsdam.
Ja. Ja. Es gibt hier gute Joggingstrecken für Sie.
Die ja, ganz viele. Wasser gibt es auch, was mir als jemand, der in Hamburg aufgewachsen ist, ziemlich wichtig ist.
Apropos nächste Bundestagswahl. Wer ihn nicht am Hinterkopf erkennt, Sie werden ihn erkennen, das ist Friedrich Merz, den Sie da so prüfend anschauen. Und ich würde gerne wissen, richten Sie sich darauf ein, dass die Union ihn als Kanzlerkandidat 2025 aufstellt und er dann Ihr Gegner im Bundestagswahlkampf wird?
Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Und wenn ich das sagen darf, es wäre mir auch ganz recht. Aber das entscheidet die CDU.
Warum wäre CSU. Ihnen das recht?
Ja. Sage ich jetzt nicht, aber ich nur zu will ich jetzt gerne sagen, aber meine eigentliche Haltung zu diesen Fragen war immer, dass man das ja alles nicht wissen kann, wie es kommt und auch mit jedem oder jeder, die einem sich als Wettbewerber stellt, dann auch die politische Debatte führen soll. Wenn ich allein die letzte Legislaturperiode anschaue, wäre mir da alles im Laufe der Zeit als der wahrscheinliche Unionskandidat oder Kandidatin präsentiert worden ist, dann ist die Liste ziemlich lang.
Es gab bei der SPD auch Zeiten, als sie sich darüber nicht entscheiden konnte.
Klar, aber deshalb wollte ich nur sagen, man sollte sich jetzt nicht allzu sehr mit dem Gedanken beschäftigen, wer wird es wohl? Es wird einer sein und
würden Sie denn Ihr Verhältnis
dann gehen wir dahin.
Beschreiben.
Von mir aus, meiner Seite auch, ist es gut.
Wir sehen jetzt Ihren möglicherweise engsten Vertrauten in der Politik und langjährigen politischen Wegbegleiter, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Hätten Sie auch ohne ihn Kanzler werden können?
Eine unbeantwortbare Frage. Jedenfalls hat er sich viel Mühe gegeben, dass es klappt.
Die Fußball-EM im eigenen Land steht bevor. Was herrscht denn bei Ihnen vor? Vorfreude auf das sportliche Ereignis oder Sicherheitsbedenken angesichts des großen Ereignisses?
Vorfreude. Wir dürfen die Sicherheitsfragen überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen, das wäre falsch. Die Innenministerin ist da sehr unterwegs, auch mit den Landesinnenministern, mit allen Verantwortlichen, die für Sicherheit Sorge tragen in Deutschland. Das ist auch sehr sorgfältig vorbereitet worden. Und alles, was man tun kann, ist unternommen worden. Und es wird auch ständig überprüft. Wir gehen allen Hinweisen nach, damit das ein großes Fest wird und nicht etwas, wo wir uns Sorge machen müssen wegen Gewalttaten.
Und sportlich wird das auch ein großes Fest? Wird Deutschland Europameister?
Ja.
Jetzt muss ich noch nach einem anderen europäischen Wettbewerb fragen, weil der nämlich heute stattfindet, der ESC. Werden Sie sich den heute Abend angucken?
Ich zähle jetzt nicht zu denjenigen, die den ESC von vorne bis hinten verfolgt haben, aber meistens habe ich an den Abenden, wo er läuft, mal reingeschaut. Aber es ist mir eigentlich zu lang gewesen.
Das ist Chris Coons, der da neben Ihnen steht, ein Politiker der amerikanischen Demokraten. Sie haben ihn schon mehrmals getroffen. Wann ist Ihnen eigentlich diese Ähnlichkeit aufgefallen?
Die verblüffende Ähnlichkeit.
Mir nicht, ich gucke mich ja nicht im Spiegel an, aber anderen.
Sie gucken sich nicht im Spiegel an?
Nein, nicht so, dass ich immer gucke, sehe ich aus wie der oder nicht. So.
Und dann sind Sie darauf aufmerksam gemacht worden?
Das haben mehrere bemerkt. Auch Herr Kunz wurde von Freunden darauf hingewiesen. Und,
dass er aussieht wie der German Chancellor.
Dann haben wir daraus unseren Spaß gemacht.
Ist er nett?
Er ist sehr nett sogar und auch sehr klug, wenn ich das sagen darf. Das ist schon jemand, der sehr, ja, soll ich das sagen, besonnene Politik macht.
Mhm. Auch Jurist ist?
Er ist im Wesentlichen Politiker jetzt.
Da sieht man Sie beim Boseln. Das ist der Baustart der Northvolt Batteriefabrik. Und da auch noch der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, zu sehen ist von der CDU und Ihr Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Würde mich natürlich interessieren, wer gewonnen hat.
Das war gar nicht so. Wir haben alle das Ding nur irgendwie in die Gegend geworfen einmal. Und es waren aber einige richtige Bosel-Leute dabei. Einen konnte man im Hintergrund sehen. Und auch der Northvolt-Chef, der da mitmacht, hat sich offenbar in diese Sportart auch aktiv verliebt und das irgendwie so ein bisschen geübt, was ich ganz interessant fand. Aber eigentlich ist das ja auch mal ein ganz tolles Ereignis gewesen, denn das war ja die Grundsteinlegung für eine Fabrik, wo Milliarden investiert werden, um Batteriezellen zu produzieren. Und wir haben mehrere Grundsteinlegungen. Ich bin eigentlich ständig bei Grundsteinlegen für irgendwelche Millionen- oder Milliardeninvestitionen von Fabriken, was ich sehr schön finde. Aber vielleicht könnten wir daraus die Hoffnung entnehmen, dass das mit der wirtschaftlichen Entwicklung auch Grundlagen hat, die uns zu vorsichtiger Zuversicht Anlass geben, um es mal ganz höflich zu formulieren.
Herr Bundeskanzler, das lassen wir als Schlusswort stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier und sage auch meinem Kollegen Henry Lohmer vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, und vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie heute hier waren bei uns in der Biosphäre bei RND vor Ort.
Das war RND vor Ort. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Matzak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.